Eins, zwei, drei. kennst du diese, es gibt jetzt gerade auf Instagram diese Memes, wo Leute auf der Bühne stehen mit einer Trommel und einem Stock und dann läuft Whitney Houston und da gibt es ja diese Stelle, wo sie dann kurz Pause macht und dann gibt es so einen Trommelschlag und dann and I.
Nee.
Und die Leute sollen immer genau auf den Trommelschlag treffen.
Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen. Musikerinnen-Special.
Herzlich willkommen beim Staffelfinale von Music Sociology. Wir begrüßen euch hier im Sommer, in den Sommerferien. Wir, das sind einmal ich, Daniel aus Berlin, und André ist auch da. Hallo André.
Hallo Daniel.
Habt ihr auch schon Sommerferien?
Wir haben jetzt endlich Sommerferien. Und ich habe in meinem Leben noch nicht so spät Sommerferien gehabt. Die gingen jetzt diese Woche los.
Ah ja, siehst du, genau, bei uns gingen die auch diese Woche los. Ich glaube, nächste Woche kommt es sogar, nächstes Jahr ist noch einmal später und dann geht es wieder in den früheren Rhythmus. Aber wir fangen jetzt nicht mit diesem Sommerloch-Thema an, ob die Sommerferien doch Bayern und Baden-Württemberg mit eingebunden werden sollten.
Ich habe nur eine ganz, ganz schlimme Anekdote, die ich dazu erzählen kann. Eine Freundin von meiner Tochter zieht von Rostock nach Dresden. Und in Dresden laufen die Sommerferien schon seit 4 Wochen. Und die hat jetzt 2 Wochen Sommerferien und dann geht's los auf der neuen Schule.
Ja. Ach ja, ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass in Italien haben die 12 Wochen Sommerferien. Also das kann man lange drüber diskutieren. Was ich aber schön finde an den Sommerferien, dafür möchte ich jetzt gerne mal hier Werbung machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in den Sommerferien in Berlin und Brandenburg läuft auf Radio 1 immer am Sonntag von 9 bis 19 Uhr die Radio 1 Sommersonntage. Und da wird gibt es eine Jury, 150 Menschen, Mela B. ist mit dabei, Farin U. ist mit dabei, Stumpen von Knockhartos mit dabei, ganz, ganz viele Leute, Stefan Michme und so weiter. Mhm. Und dann wird daraus eine Liste gemacht, immer zu einem Thema. Letzter Sonntag meint jetzt den 27.07. war Reggae. Und am kommenden Sonntag, also der Sonntag, bevor diese Folge hier rauskommt, am 3.8. kommen Ein-Wort-Songs. Also Songs, wo der Songtitel nur ein Wort ist. Und ich höre dann immer die ganzen Sommerferien hier immer 9 bis 19 Uhr richtig lineares Radio, weil es so toll ist. Das ist das Schöne an den Sommerferien.
Ja, wir kriegen da kein Geld für, aber es ist wirklich ein Radiofest. Es macht Spaß. Ja.
Ja. Genau, und man muss es eigentlich immer als Sendung hören und nicht nur die Spotify-Liste danach, weil auch die ganzen Erklärungen zu den Songs, also was ich zum Beispiel damals gelernt hatte, war, dass I Don't Like Mondays ein Song über Tod ist und Gewalt, nee, genau, ein Crime-Song ist, weil in I Don't Like Mondays Bob Geldof einen Schulmassaker tatsächlich verarbeitet und die Täterin meinte, warum sie es dann getan hat, meinte sie halt I Don't Like Mondays und das hat er in einem Interview gesehen und hat daraufhin diesen Song und ich habe immer gedacht, es geht um Kapitalismus getriegt, bis ich jetzt verstanden habe, nein, es geht tatsächlich darum, dass sie I wanna shoot the whole day down und es ist tatsächlich Bezug auf einen Schulmassaker. Und sowas lernt man dann bei den Radio 1 Sommersonntagen. Wir machen unser Staffelfinale und die Staffel diesmal war
eine MusikerInnen-Staffel. Wir haben
MusikerInnen-Special, genau.
Künstler und Künstlerinnen eingeladen, um mit uns über ihre Musik zu reden und was sie mit Gesellschaft zu tun hat. Und es war irre aufregend und horizonterweiternd. Und auch sehr, sehr, er hatte so den ein oder anderen Fanboy-Moment, wo ich so dachte, wie toll ist das denn?
Das Staffelfinale funktioniert immer so, André und ich bringen uns Songs mit, von denen wir vorher nicht wissen, welche das sind, zu den Themen, die wir besprochen haben. Und wir lassen einfach sozusagen die letzten Folgen nochmal Revue passieren. Aber bevor wir das tun, André, möchte ich dir einen aktuellen Song schicken. Und ich möchte, dass du dir den mal kurz anhörst. Er ist insgesamt 7 Minuten 55 lang, aber wir können dann einfach irgendwann ausblenden. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses.
evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Dass wir das mal ausblenden. Mhm. Kennst du den Song?
Natürlich habe ich den schon gehört und kenne den als Opener von diesem Black Sabbath Album Paranoid. Aber habe den noch nie genauer gehört. Also jetzt gerade, ich habe mir dann den Text auch mal gehört. Das ist ja ein wahnsinniger Antikriegs Song.
Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave that role to the poor. Genau, und ich hab gedacht, die müssen, also man kann ja immer gar nicht alle Künstler und Künstlerinnen tributen und ehren für ihr Lebenswerk, die dann diese Welt verlassen. Und aber Ozzy Osbourne, die Art und Weise, wie er jetzt gegangen ist, vor einigen Tagen, ist schon so, wie man geht vielleicht als Künstler auch, ne? Also irgendwie letzte Show zu machen, noch im Rollstuhl auf der Bühne quasi zu sitzen oder auf diesem Thron und dann 2 Wochen später diese Welt zu verlassen. Und dann, also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ozzy Osbourne war mir als Jugendlicher überhaupt gar kein Begriff, obwohl es die Band da ja schon 30 Jahre gab. Und dann kam diese Jeans-Werbung, in der, ich glaube Jeans war das, in der Paranoid der Song war. Mhm. Also wo der Song nochmal, also Mitte der 90er, Ende der 90er. Und dann kam Ozzy Osbourne halt auf MTV mit seiner Reality.
Genau, ne? Deshalb hätte ich jetzt gesagt.
Dieser Mensch nochmal neu in mein Leben, aber vorher war mir der nicht bewusst.
Ja.
Und genau, wenn man sich aber noch mehr mit diesem Werk beschäftigt, ne? Also quasi die Erfinder von Heavy Metal und auch dieses, dass in ganz vielen ihrer Songs eben auch dieses Birmingham, dieses Vater beim Stahlwerk, die Lebensumstände, in denen Ozzy Osbourne aufgewachsen ist und irgendwie dieses da rauswollen und Paranoid, den ich auch, also das ist ja das, was sowieso ganz oft passiert, dass man dann jetzt als Erwachsener nochmal anfängt, sich diese Songs nochmal auch textlich zu ergreifen. Paranoid, ein Song über Depressionen, also auch textlich Wahnsinn ist, nicht nur musikalisch.
Ja.
Genau, ich dachte, das müssen wir irgendwie mal so gut machen.
Also mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie sehr Ozzy Osbourne auch so Spuren bei mir hinterlassen hat, auch wirklich durch diese MTV-Serie. Und auch durch als so ein, also dadurch ist es mir, ich habe dann, wenn dann viel auch Black Sabbath und sowas dann in gesehen, also so uns Konzerte und sowas angeguckt im Fernsehen,
Fernsehen, okay.
So Rockpalast und so. Und haben uns da wirklich mit dem beschäftigt, weil wir fanden den irgendwie cool. Und ich glaube, ich finde den deshalb so cool oder fand den so cool, weil der mit dieser unglaublichen Selbstironie da durchs Leben gegangen ist und sich selbst einfach nicht zu ernst nimmt, obwohl er irgendwie Fledermäusen den Kopf abbeißt, was aber gleichzeitig wieder so eine abgedroschene Geste ist, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht?
Es gibt doch diese Szene, wo sie sich einen Hund abschaffen und dann scheißt der Hund einfach das ganze Haus voll und dann sitzt Ozzy Osbourne auf dem Sofa und sagt, hey, I'm the fucking Lord of Darkness. Wie konnte mir das passieren?
So. Ja. Oder wo Ozzy am Strand irgendwie ist und ein Feuer machen will, und gelingt ihm einfach nicht, weil irgendwie ständig Wind kommt und dann kommt nur noch die Flut, irgendwie kommt so ein Sturm auf und dann schreit er das Meer an und sagt, oh, fucking Ocean, go back to Alaska. Und man sieht diesen jämmerlichen Rockstar, wie ihm das Grundständigste nicht gelingt, ein Feuer zu machen. Ja, das ist einfach
und schön. Dann vielleicht eben doch auch ein ganz gut passend für so ein Musical-Special, ne? Weil ja auch schon immer ein bisschen die Frage ist, wie viel ist Kunstfigur, wie viel ist echte Person? Und wir haben das ja auch in einem Musical-Special immer mal wieder diskutiert auch, ne? Also wie echt darf man sein?
Ja.
Oder muss man, oder wie viel darf eben auch Kunst sein?
Das stimmt. Und da will ich gar nicht länger drum reden und dir meinen Opener für heute schicken.
Okay.
Und da bin ich gespannt, ob du den nicht auch auf deinem Zettel hattest. Das müssen wir übrigens zu Ende hören, weil das einfach zu schön ist von Anfang ja, bis Ende.
Den habe ich auch natürlich auf meinem Zettel gehabt. Aber nicht als meinen ersten Song.
Ah ja.
Künstler sind nicht überflüssig, doch Soldaten sind viel wichtiger. Sie beschützen unser Land, wenn Feinde es bedrohen. Sie fahren U-Boote und Panzer und sie zerstören Nachschubbasen. Stellt euch einmal vor, wir müssten selber Menschen töten. So ein Wahnsinn. Künstler sind nicht überflüssig, doch Unternehmer sind viel wichtiger. Sie schaffen Arbeitsplätze und tragen die Verantwortung für viele Existenzen. Und wenn etwas schief läuft, stehen sie auf der Straße mit der nackten Hand im Wind. Das ist bitter, das ist so bitter. Ach, Künstler sind nicht überflüssig, weil sie was zu sagen haben und den Alltag vergessen lassen. Ich finde, dass sie prima in unsere Gesellschaft
Fanny passen. Fanny, vielen Dank. Noch so ein Held aus meiner Jugend und Kindheit.
Oh ja. Das ist so ein schöner Song und gleichzeitig mit so einer Fallhöhe so eine Klippe da irgendwie eingebaut.
Was meinst du mit Klippe?
Naja, also mit Bäckern und Fleischern, das kann man noch irgendwie so weglächeln und ohne sie müssten wir selber blutige Schürzen tragen, so eine Schweinerei. Und dann kommt auf einmal irgendwie, ja, Künstler sind nicht überflüssig, aber Soldaten sind viel wichtiger. Stellt euch einmal vor, wir müssten selber Menschen töten, so ein Wahnsinn. Und ja, dieser Kontrast, der da aufgebaut wird zwischen diesen Leuten, die einfach nur beobachten, singen, Schönes produzieren, Erbauliches oder auch irgendwie Kritisches. Und denen, die vermeintlich wirkliche Arbeit machen. Und dann, ja, das ist so schwierig. Trotzdem braucht man Künstler.
Mhm. Oder man braucht mehr Künstler.
Ja, und das auch im Angesicht der Härte des Lebens und der Welt. Ja. Und ja.
Wie verstehst du diese letzte Textzeile, weil sie etwas zu sagen haben und uns den Alltag vergessen lassen? Das ist ja erstmal, also ich glaube, auch gerade nach unseren 7 Folgen mit KünstlerInnen und also vor allem MusikerInnen, würde ich erstmal sagen, ja, genau. Mhm. Und dann denkt er, ich finde, dass die prima in unsere Gesellschaft passen. Und da verstehe ich die Ironie nicht so ganz. Also meint er das ernst oder ist er da schon wieder, kann er nicht anders, als auch da ironisch zu sein und zu sagen, ja genau, wir sind halt so eine weichgespülte Gesellschaft und da passen diese KünstlerInnen, die nur reden, halt auch sehr gut rein. So könnte man es ja auch lesen.
Ja, und dann beendet er das mit so einem Amen, ne? So einem langgezogenen Amen.
Ja.
Das ist eine gute Frage, ob da nicht auch eine Kritik an den KünstlerInnen mit drin steckt, ja, die eben passgenau uns den Alltag vergessen lassen, kann ja auch auf zwei Ebenen gedeutet werden. Also einerseits, man vergisst den Alltag kommt so ins Schwärmen, oder man vergisst eben den Alltag und denkt auch ans Wesentliche. Also so das eine so Kunst als Ablenkung und das andere Kunst als Erinnerung an die Frage, ja, warum bin ich eigentlich hier, was mache ich hier, was sollte ich tun?
Wie hast du unsere Folgen wahrgenommen? Man muss ja sagen, wir haben uns ja 7 Gäste eingeladen, und am Anfang, als wir dachten, wir hatten ja so diese Idee, wir machen so ein Musikerinnen-Special, am Anfang dachten wir, na, wer weiß, ob da überhaupt jemand kommt.
Mhm.
Und dann sagt Zuki zu. Und dann sagt nicht Seattle zu. Und dann sagen Kapatol zu. Und dann sagt Malonda zu.
Und MVP
und Faravos und Laura Braun.
Ja.
Alle sagen zu.
Und alle haben was zu sagen.
Und genau, alle hatten was zu sagen. Und gleichzeitig hatten wir jetzt ja auch niemand dabei, der oder die so jetzt die Charts rockt. Also ich glaube, kaum jemand von denen, die wir da hatten, lebt nur von der Musik. Ne? Nicht Seattle meinte, es klappt gerade.
Ja, ich würde sagen, alle leben von der Musik. Aber nicht im materiellen Sinne, ökonomischen Sinne. Ja. Ja. Aber alle machen diese Kunst und von allen ist diese Kunst ihr Lebensmittelpunkt. Voll mit Bedeutung und nicht irgendwas, nichts davon ist zufällig irgendwie. Und ich glaube, deshalb hatten sie auch so viel zu sagen oder waren bereit, mit uns darüber zu sprechen. Ne?
Und es war ja auch so, dass genau immer unser Konzept auch immer gerade sehr gut ankam. Also wir haben auch gar nicht, also das ist ja mal so ein bisschen die Hintergrundinformation, wir haben gar nicht so viele Absagen bekommen. Und wenn es Absagen gab, dann war es eigentlich einmal eben wirklich terminlich begründet und einmal war es einfach eine Absage. Aber sonst war das tatsächlich auch so, dass die wir gefragt haben, auch gesagt haben, tolles Konzept, da kommen wir. Ich zumindest bei den Leuten, die wir ausgewählt haben, das Gefühl hatten, es geht ihnen auch wirklich darum, was zu sagen.
Ja, und mich hat das sehr erleichtert, dass sie so schnell bereit waren, mit uns zu sprechen, wir da nicht groß überreden mussten, weil ich wusste gar nicht so richtig, ob man das tun sollte. Also so als Wissenschaftler, also ich weiß nicht, ich habe große Hemmungen eigentlich davor, KünstlerInnen zu fragen, wie sie das meinen. Oder um nach ihrem Werk zu fragen. So. Und gerade auch, wenn das dann irgendwie sowas persönlich, also wenn da sehr viel Autobiografisches drinsteckt, also offensichtlich Autobiografisches, dann wie nah geht man da ran? Mhm. Will man überhaupt darüber sprechen? Dann diese Verwechslung zwischen Person und lyrischem Ich und wie, also so, das war alles mir sehr, sehr fremd und erschien mir sehr intim oft. Das löste sich dann sehr schnell auf.
Weil die Antworten dann oft auch tatsächlich bereit waren, intim zu werden sehr offen darüber zu sprechen. Genau, und weil wir das aber in der Wissenschaft irgendwie gelernt haben, dass man es da eher nicht so macht, ne? Dass man seine eigene Positionalität oder seine eigene Biografie so ein bisschen zurückstellt, um dann halt diese Objektivität in deiner Wissenschaft auch herstellen zu können.
Was waren das für dich für Gespräche? Waren das einfach wie so normale qualitative Interviews oder wie hast du das empfunden?
Also tatsächlich war es, wir sind ja nicht aus dem Showbiz. Ich weiß, dass ich mal, ich habe so in meinem Leben so 3-4 Mal sehr berühmte Menschen mal in irgendeiner Form getroffen und einmal waren das die Ärzte, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar damals in der Folge schon erzählt hatte, bei Kapatult, die Ärzte habe ich mal beim Praktikum im Radio Fritz getroffen und Farin U und Bela B liefen an mir vorbei und ich bin einfach erstarrt. Ich habe so Hallo gesagt. Und ich hätte mir das mal gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Ne? Also man kennt das ja irgendwie so. Und es war dann, ist dann wirklich so passiert und also der erste Moment war tatsächlich immer erstmal überhaupt diesen Moment zu überwinden, da mit Leuten zu sprechen, von denen man Fan ist.
Ich glaube, das merkt man auch in der einen oder anderen Folge.
Ja, genau. Und das war dann wiederum sehr schön zu merken, dass einfach die Leute, die halt gewohnt sind, Interviews zu geben, dann auch einfach schon sehr gut darin waren, ein gutes Gefühl in dem Interview zu geben.
Stimmt.
Und ich finde, das merkt man in den Folgen auch. Und das wurde uns auch immer wieder zurückgespiegelt, dass wir irgendwie dann sehr schnell so ein gutes Gespräch bekommen haben. Und dann war es tatsächlich so, dass ich das wirklich beeindruckend finde, aber wir haben uns ja auch dann natürlich Leute ausgewählt, bei denen das auch so ein bisschen erwartbar war, wie sehr dieses Nachdenken über Gesellschaft dann eben auch ihre Kunst ausmacht. Ne? Also dass da eben ganz, ganz viel darüber nachdenken drin war und wir eigentlich wirklich immer sehr tiefgehende Gespräche hatten und teilweise ja jetzt, also gerade mit Kapatult und nicht Seattle, dann auch noch soziologische Werke zitiert wurden in der Musik dann. Ja, das war ziemlich toll. Gleichzeitig war es so, das war ja auch jetzt bei der Produktion auch durchaus ein Thema, immer die Frage, kann man so KünstlerInnen anfragen und wie ist es eigentlich mit Honorar oder so?
Ja.
Ne? Also weil wir bei WissenschaftlerInnen machen wir, also da gehen wir immer davon aus, das ist deren Job
und
die müssen
über
ihre Wissenschaft reden und im Zweifel können sie froh sein, dass sie mal für einen Podcast eingeladen werden, weil ja Wissenschaft dann doch oft in so einem stillen Kämmerlein passiert und kein großes Publikum bekommt. Also sind ja jetzt doch die wenigsten sozialwissenschaftlichen Kolleginnen von uns, sind jetzt so wie Steffen Mau oder Andreas Reckwitz oder Heinz Bude, den wir auch schon da hatten, also regelmäßig in so großen Medienformaten unterwegs. Und für die meisten ist das dann halt eine Chance, überhaupt mal über ihre Forschung reden zu können. Und das war jetzt bei Künstlerinnen ja schon anders, weil irgendwie sozusagen das darüber reden auch so ein Teil ihres, nicht Teil ihres Jobs ist, sondern eigentlich sozusagen das Extra ist, das Bonus ist und der Job ist die Musik und
Ja, das eine bedingt natürlich auch das andere, also auch so Öffentlichkeit generieren, aber wir haben jetzt keine riesige Öffentlichkeit, wo wir sagen könnten, das rechnet sich von selbst so, sind da.
Wobei sie sich mittlerweile auch schon Leute in unseren Podcast einladen. Und wir Anfragen bekommen, ob man nicht bei uns mal sein kann. Also die Crowd wächst. Aber das fand ich auch nochmal, also diese Frage, kann man, also dieses, das war ja bei Kapalturte auch Thema, ne? Die hatten ja dann erzählt, dass sie Bela B. für ihr Video angefragt hatten, einfach mal so. Und das wir jetzt auch so ein bisschen gelernt haben, man kann die da, also es sind Menschen. Mhm. KünstlerInnen sind Menschen, die kann man einfach fragen und dann sagen die ja oder nein und kommen in unsere Sendung. Genau, und dann fand ich, also ich weiß nicht, jetzt, das ist ja immer, wir rufen ja auch euch HörerInnen immer auf, uns Feedback zu geben. Ich fand, dass ja wirklich ein Goldstück nach dem anderen auch rauskam. Also weil wir so spannende Diskussionen hatten, also mit gerade mit Zuki Zucchini, diese Frage, für wen macht man eigentlich Musik und diese Erkenntnis, die sie dann, also ist ja eine sehr lange Folge, diese Erkenntnis zu sagen, naja, ich möchte gerne schon bei Kindern ansetzen und Musik für die machen. Und tatsächlich sind wir dann auch nochmal zu einem Konzert von Zucchini nach Potsdam gefahren. Der Kumpel von meinem Sohn ist dann irgendwie mitgekommen und wusste gar nicht so richtig, wer das ist. Und danach sollte dann die ganze Zeit Zucchini angemacht werden. Und vor allen Dingen Prinzessin Peach sollte dann immer wieder angemacht werden. Was ja so ein Song ist, der so Geschlechter und Rollenbilder dekonstruiert. Und da habe ich das nochmal gesehen, wie das auch noch wirklich funktioniert. Ne? Also, dass sie da irgendwie diese 10-jährigen Jungs da irgendwie erreicht. Oder eben auch Farawas, die wir ja beim Tazlab getroffen haben, wo Musik auch Teil ihres Aktivismus ist, ja. Also wo es irgendwie, also schon auch Business ist, sie hat ja auch gerade ihr Album dann zu der Zeit veröffentlicht, aber eben Musik auch ein Teil des Business ist. Und ich war dann auch bei Farawas auf dem Konzert im SO36 und im Publikum waren auch einfach nochmal extrem viele Leute, die man so aus der aktivistischen Szene so kennt. Also sage ich jetzt keine Namen, aber es waren einfach sehr viele bekannte Leute, auch im Publikum, ja, die dann irgendwie von ihr so geflasht waren. Ich fand die Folge mit Malonda großartig, wo wir so durch die Geschichte schwarzer Musik in Deutschland gegangen sind und eigentlich.
Ja, das war ein richtiges Seminar. Das war eine Bildungsveranstaltung wirklich nach einem Konzept, mit dem sie da reingegangen ist. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ja.
Genau, und Laura habe ich jetzt sogar noch geschafft, sie zu mir in meinen Wohnort hier einzuladen und dann kurz vor Weihnachten gibt es dann ein Konzert am Klavier mit Laura Braun.
Im Kulturhaus, cool.
Im Kulturbahnhof, genau. Irgendwie waren tolle Gespräche. Und eine Sache, die wir öfter diskutiert haben, in einigen der Folgen war immer die Frage, wie hat sich Musik verändert und ist Musik heute noch das, was sie damals war? Und haben sich auch Menschen, also ich erinnere mich an eine sehr lange Diskussion mit Kapatult über Sixten und Juju und Nora. Mhm. Und immer wieder ging es um die Frage, ist das noch so heute, wie es damals war und so weiter? Und deswegen habe ich dir einen Song mitgebracht. Du wirst, glaube ich, also ich bin mal sehr gespannt, was du gleich dazu sagen wirst, den ich dir mal hier reinstelle. Der passt so ein bisschen zu dieser Frage, muss Musik sich mit einem verändern oder darf Musik auch einfach so bleiben, wie sie ist?
Ich brauch Gitarrensound, den alten Underground, die Purple Doors und Queen, die Stones, Led Zeppelin und eine Dosis Guns N' Roses. What happened to rock and roll? Ich hab die Schnauze voll, bring back some rock and roll. What happened?
Ja, Thomas Gottschalk, ja. What happened to rock and roll?
Das ist ja wirklich eine Perle. Das
kleine Transparenz-Hinweis, oder wie nennt man das, Disclaimer. Ich bin darauf gekommen durch diesen großartigen Podcast, den ich gerade höre, Boniger Wachmacher, mit Max Werner und Moritz Hürtgen, die sich mehrere Folgen über Thomas Gottschalk unterhalten haben und ja. Sozusagen seine Rolle in unserer Gesellschaft. Er hat ja sozusagen die Rolle des alten weißen Mannes angenommen und spielt sie mit Bravour.
Bis zum Schluss.
Also ja. er ist nicht nur sozusagen alt und weiß, sondern er ist es auch sozusagen im Habitus geworden.
Ja, das macht es nämlich leider so ein bisschen, gibt dem Ganzen so einen Beigeschmack. Ne? Also ich meine, Thomas Gottschalk und die besorgten Väter hieß diese Gruppe. Ja, genau. Das hatte eine gewisse Selbstironie und kann man machen, so wie es da jetzt irgendwie bei diesem Wetten, das auf Auftritt war, aber wenn man weiß, okay, das ist jetzt einer, der sich wundert, dass man in der Öffentlichkeit im Fernsehen nicht mehr übergriffig sein darf und das als Zensur empfindet, dann denkt man so, oh Gott, wie geht diese Geschichte jetzt weiter? Was kapiere ich irgendwann nicht mehr von dem, was um mich rum passiert?
Ja, also das ist ein Aspekt, den ich an der Figur Thomas Gottschalk wirklich interessant finde, dass ja die Frage ist, ob man, wenn man physisch zum alten weißen Mann wird, ob man es auch im Kopf wird.
Mental.
Und ich finde aber, was sozusagen da eigentlich schon sehr spannend drin ist, also ich habe diesen Song nie ironisch verstanden, interessanterweise verstehst du ihn ironisch, ich habe den nie ironisch verstanden, ich glaube, er meinte das schon damals sehr, sehr ernst. Also auch diese Textzeile mit wollen die uns verarschen, und dann macht er sich da über Eminem lustig, über einen der größten und erfolgreichsten Hip-Hopper überhaupt der Geschichte, der auch, also ne, musikalisch, ja. Also gut, lass uns nicht so zu an Eminem geben. Was ich sehr spannend finde, ist nämlich diese Textzeile, ich will den alten Underground, und dann zählt er Led Zeppelin, Rolling Stones, ganze Roses auf und AC/DC, die das damals schon gewusst hatten, da gibt's jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von AC/DC gibt's jetzt gerade dieses Video, wo sie so auf der Bühne stehen und Leute schon mittlerweile sagen, geht mal in Rente, es ist jetzt soweit. Mhm. Also es ist für alle irgendwie auch endlich. Aber er nennt das dann Underground. So. Mhm. Und das finde ich deswegen so spannend, weil es ja offensichtlich in der Zeit, in der er stehen geblieben ist, war das eben noch Underground. Da war Rock'n'Roll-Musik hören und lange Haare haben tatsächlich etwas Subversives. Mhm. So. Und was ich schon spannend finde, ist dieses, dass es anscheinend Menschen nicht gelingt, zu verstehen, dass man nicht dass man da nicht stehen bleibt. Also dass es keinen Sinn macht, da auch stehen zu bleiben, sondern dass es, gerade wenn es um Musik geht, eigentlich immer darum gehen muss, auch offen zu sein, Perspektivwechsel einzunehmen.
Unsere Gästinnen machen ja sehr zeitgeistige Musik und haben aber alle Referenzen aus allen möglichen Epochen der Popmusikgeschichte mitgebracht. Genau. Also Kapatult, Nina Hagen.
Genau, Malonda mit Fasia Jansen, also auch ein ganz alter Song.
Suki hat, da warst du auch auf dem Konzert,
Skunk and Nancy.
Skunk and Nancy mitgebracht, genau. Würde man, glaube ich, bei jeder Folge irgendwas finden, sowas, was doch weiter zurückliegt und Spuren ins Heute übertragen hat. Oder, ja.
Ja. Tupac hatten wir auch einmal mit dabei. Ich glaube, einmal hatten wir Tupac und dann bei Laura Braun hatten wir auch Haftbefehl. Genau, und wir haben ja auch immer wieder darüber geredet, ne, über dieses, wie viel KünstlerInnen steckt in der Musik und wie viel ist Musik auch einfach nur steht für sich selbst. Und da finde ich auch, dass Thomas Gottschalk in seinem Song irgendwie das nicht so richtig verstanden hat, dass natürlich auch diese Bands, von denen er da spricht, natürlich auch Kunstfiguren waren.
Ja.
Also Black Sabbath erwähnt er jetzt nicht, aber ich meine, ne, also auch Ozzy Osbourne ist ja ganz offensichtlich eine Kunstfigur. Alice Cooper ist eine Kunstfigur.
Ja.
Die Purple, das sind teilweise einfach Familienväter, die auch sehr alt geworden sind, die großartige Musik gemacht haben oder immer noch machen, gehen immer noch auf die Bühne. Also es sei ihm sozusagen zugestanden, aber dieses Abwerten von dem, was heute ist und dieses nicht sich einlassen auf den Zeitgeist, das finde ich. Und ich glaube, ich habe das nie ironisch verstanden bei ihm, sondern ich habe das immer so ein bisschen als ein Problem verstanden.
Bitterböse.
Hab immer auch, frag mich auch, also wo versteht er da auch Kunst nicht, wenn er nicht versteht, dass Kunst sozusagen sich verändert. Also dass Kunst eben genau, also das Gegenteil von stehen bleiben und ich will die alten Leute, ich will den alten Underground, der ganze Gegenteil davon ist Kunst, die sich halt immer weiterentwickelt und im Idealfall die alten Referenzen weiterhin feiert und ehrt, aber eben sich weiterentwickelt.
Ja, das ist ja auch einfach nur, also die Zeit, auf die er sich bezieht, ist ja auch nur entlang einer Linie. Also wenn du die Leute aus dem Gospel oder aus dem Blues kamen, fragst, weiß ich nicht, Anfang der 60er, wie sie jetzt Rock'n'Roll finden und was Elvis damit macht und wie Elvis das findet, was dann später irgendwelche Rock'n'Roll-Bands damit gemacht haben, oder wie so Rockstars finden, wie Punks mit ihrem Erbe umgehen, das ist ja einfach nur eine Entwicklungslinie, die sich hier und da mal irgendwie an Anleihen bedient, sich weiterentwickelt und man könnte auch stolz drauf sein. Also man könnte ja auch nach vorne gucken und sagen, ach krass, ich habe damals diese Musik gehört und die und jene Person in der Stilrichtung wird sich darauf bezogen, das hinterlässt Spuren, es entwickelt sich weiter und so. Mhm. Die Freude daran, auch Neues zu entdecken, die gehört für mich ganz unweigerlich zum Musikhören dazu. Also ich bin ständig auf der Suche und giere regelrecht danach, Neues zu hören.
Ja, genau. Und auch da würde ich ja sagen, ist dann vielleicht auch wieder die Analogie zur Wissenschaft, weil das da ja dann wiederum explizit unser Job ist, Neues zu hören, eben nicht im Alten stehen zu bleiben und auch in den Sozialwissenschaften, nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in den Sozialwissenschaften, sich immer wieder zu fragen, wie kann sich Gesellschaft neu konstituieren, wie können wir, wie gehen Entwicklungen weiter und eben nicht sozusagen irgendwie in so einen rückwärtsgewandten Blick auf Gesellschaft zu haben und also das wäre absurd als Sozialwissenschaftler, dieses früher war alles besser, wäre als Sozialwissenschaftler eine absurde Position und ich glaube als Historiker auch. Es ist auch eine sehr absurde Position, auch wenn man da sozusagen die Vergangenheit beforscht, ja trotzdem eigentlich sozusagen diese Progressivität, glaube ich, auch irgendwie in Wissenschaft und in Kunst gleichermaßen drinsteckt.
Ja,
und das ist auch und dann kann man aber auch Max Raabe sein, und die 20er Jahre feiern und das trotzdem mit einem progressiven Anspruch machen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann ist ja auch die Anerkennung wechselseitig. Also Max Raabe featuret ja ziemlich viele Leute aus der aktuellen Musik und man weiß sich zu schätzen wechselseitig.
Genau, oder das war ja immer wieder unsere Diskussion, die Toten Hosen, auch die Ärzte, die dann auch immer wieder neue Bands featuren. Also die Toten Hosen haben ja sehr, sehr viele aktuelle Bands auch gefeatured und Sachen mit ihnen zusammen gemacht, aber auch die Ärzte, ich glaube Beatsteaks, weiß ich noch, mein erstes Konzert in der Wuhlheide war bei die Ärzte und die Vorband waren die damals unbekannten Beatsteaks.
Ja,
Und so, und dann geht es irgendwie so weiter. Man supportet sich immer so weiter.
Jetzt hatten wir fast eine Überleitung und jetzt haben wir zu viel geredet, dann ist sie wieder weg zu meinem nächsten Song. Ich habe mich nämlich gefragt, was haben wir mit diesen KünstlerInnen zusammen gemein, als WissenschaftlerInnen und dachte, naja, dieses Schreiben ist auf jeden Fall eine Brücke und dieses Kreativsein und dieses immer wieder nach Neuem suchen. Und der folgende Song bringt das ziemlich gut auf den Punkt und da finde ich mich auch in meiner forschenden Rolle durchaus manchmal wieder.
Okay, ich habe angemacht.
Wie ein Bett, Augen groß, die 2 Euro sind komplett aufgeweckt. Ich glaube, das wird grandios. Es ist mitten in der Nacht, hab schon an alles außer Schlaf gedacht. Methoden haben nichts gebracht, ich bin todeswach. Ich fühle mich heier als ein Kirchturm, Gedanken wie ein Wirbelsturm. Ich hoffe bloß, das ist kein Hirnwurm. Ich schreibe suchend in die Finsternis. Was genau, dass da irgendwo die Lösung ist? Hinter meiner Stirn wird es gleich passieren. Ich werde was kreieren, manchmal lieb ich mein Gehirn. Ich steh im Bett, ich glaub gleich hab ich die Idee. Ich steh im Bett, ich kann sie schon fast sehen. Ich steh im Bett, vielleicht kann ich dann davon leben. Hab vielleicht gleich die Idee und morgen ist sie vielleicht weg. Ich kenn keine Langeweile, es fehlt immer. Ich kann immer noch dran feilen, vielleicht geht's noch bisschen geiler. Du kannst dich noch mal umdrehen, Baby, bitte mach dir keine Sorgen. Hab nur grad Ideen und das hat keine Zeit bis morgen. Das ist mein verdammter Job, in schlechten Zeiten bis zum Tod, wenn sein muss, mach ich mich bekloppt. Ich brauch den gut bezahlten Slot. Ich schaue suchend in die Finsternis. Ich weiß, dass es noch eine geilere Lösung gibt. Hinter meiner Stirn wird es gleich passieren. Ich werde was kreieren, mein Gott, ich liebe mein Gehirn. Ich stehe im Bett.
Ja, cooler Song. Okay, Fritzi Ernst, ich stehe im Bett.
Genau.
Wie oft stehst du im Bett?
Es kommt schon hin und wieder vor, dass ich nicht loslassen kann, dass mich Ideen oder irgendwie Arbeiten an Aufsätzen oder Texten, Interpretationen, Begegnungen bei Interviews oder sowas dann nachts heimsuchen. Und mir dann auch wirklich was einfällt manchmal. Und ich so denke so, das ist es, das muss ich jetzt aufschreiben, morgen ist es weg. Und gleichzeitig auch dieses Existenzialistische, also Fritzi Ernst macht sehr viel Bezüge auf, dass man da materiell nicht so wirklich von, also dass man auch wirklich materiell abhängig von diesen Ideen ist. Das ist bei uns ein bisschen reduzierter, aber wir sind trotzdem von unserer Originalität abhängig. Also wenn wir da nicht liefern, wenn wir kein Produkt liefern, wenn wir den Forschungsbericht nicht schreiben, wenn wir das Paper nicht publizieren, wenn wir irgendwie diesen Vortrag, der in 3 Tagen ist, wenn wir dann, also wir müssen ja da ja performen. Das ist ein Riesendruck und andererseits auch ein kreativ-schöpferischer Prozesse. Man steht halt so ambivalent im Bett. Also man kann dazu ja auch sehr gut tanzen. Es ist sehr kreativ, es macht Spaß. Aber es ist auch bitterböse, wenn die Inspiration nicht kommt.
Ja, ja. Also ich finde, es ist sogar für uns als in der Wissenschaft manchmal sogar noch ein bisschen härter, und auch wiederum einfacher. Härter, finde ich, ist es, weil Kunst darf dann ja am Ende, und ich finde, das ist die große Stärke, die wir auch ganz viel in unseren Folgen gemerkt haben, sie darf dann große Themen auch verkleinern. Also sie darf dann das auch mal in eine pathetische Zeile packen. Das ist so ein großes Thema wie jetzt irgendwie Warpigs im Krieg oder so. Das darf Kunst, das können wir, das ist, glaube ich, das ist für mich als Wissenschaftler oft etwas, was mich dann hemmt, auch zu schreiben, weil ich ganz, also Themen über Gesellschaft eigentlich oft zu groß wirken, um sie dann beschreiben zu können. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, es wird noch schwerer. Also wenn ich weiß, ich habe nur 2 Seiten, fällt es mir leichter loszulegen, als wenn ich weiß, ich muss jetzt den Projektbericht schreiben und ich muss jetzt sozusagen irgendwie das ganze Projekt einfangen und so. Was wiederum die da ist die Kunst leichter, wo es die Kunst ein bisschen schwerer hat, ist, dass die Performance natürlich dann ja sitzen muss, ne? Also da wird kein Fehler eigentlich entschuldigt, also kein Versingen, kein Text vergessen, und das muss dann stehen, also ne, sozusagen die Aufführung ist dann sehr, sehr wichtig. Und das ist ja jetzt, wenn wir so einen Vortrag halten, da kann man sich auch mal versprechen und da kann auch mal die PowerPoint-Präsentation abstürzen. Ja. Da gibt es eine relativ große Toleranzschwelle bei unserem Publikum. Interessanterweise ist es bei mir so, dass ich irgendwann gelernt habe, dass die Performance eigentlich immer gelingt. Also, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Dass das dann
interessant.
Immer irgendwie, dass ich gut erzählen kann, letztendlich.
Das ist so, also ein Vorteil des Älterwerdens, ne? Also des Älterwerdens im Beruf. Man kann darauf zunehmend vertrauen, dass einem da schon was einfällt. Ich weiß noch, wie ich in meinen Anfangszeiten eine Wahnsinnsangst hatte davor, wenn der Vortrag zu Ende ist und dann die Fragen kommen und mir dann nichts einfällt. So,
ja.
Das passiert immer noch, aber man hat mittlerweile so Floskeln. genau. Das ist eine interessante Frage, da werde ich mal drüber nachdenken.
Ja.
Das schreibe ich mir mal auf. Weiter?
Genau. Vielleicht sollten wir dazu nochmal in Kontakt bleiben. Hier ist meine E-Mail-Adresse.
Genau, ja. was mir noch, was ich glaube, was bei KünstlerInnen die Performance ist, ist aber bei uns der Zwang zur Genauigkeit. Also oft hat man ja eine Idee, schon bevor man sie irgendwie belegen kann oder sie deutet sich irgendwie an oder man hat so ein Gefühl für den Datensatz, wo man sagt, ich kann jetzt in die und die Richtung gehen, dann muss ich das aber am Material beweisen. Und das auf mehreren Stufen. Einmal muss man sich selber überzeugen, indem man das aufschreibt, indem man irgendwie das herleitet, indem man seine Arbeit handwerklich gut macht. Und dann muss man es auch noch als dann wieder performativen Akt anderen näher bringen. Also einmal durch, indem man Texte produziert, die nachvollziehbar machen, was man da, warum man zu welchen Schlüssen kommt. Oder eben in einer Face-to-Face-Interaktion, dass man es halt irgendwie vortragen kann. Und das ist, ich glaube, das ist das Gegenstück in der Wissenschaft zu dieser Performance. Also in der Kunst trägt man ja vielleicht stärker irgendwie eine Emotion vor oder einen bestimmten Ausdruck, den man auf eine Spitze treiben muss. Und bei uns ist es die Genauigkeit und die Qualität der Analyse. Und die muss man auch pushen, irgendwie verkaufen. Ja,
ja, ja, genau, das meinte ich, ne, dass man irgendwie diese Genauigkeit auch irgendwie haben muss.
Ja.
Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, dass wir jetzt ja bei den KünstlerInnen, die wir, oder den MusikerInnen, die wir zu Gast hatten, hatten wir ja auch nicht wenige dabei, die auch den akademischen Abschluss gesucht oder sogar gemacht haben. Also Suki, die Gender Studies Linguistik, glaube ich, studiert hat und dann auch in den Gender Studies eine Promotion begonnen hatte. Nicht Seattle hat irgendwie Literaturwissenschaften studiert. Die Krapatult-Leute studieren alle Musik an der Hochschule Kunst, für Musik. Und Manager von Laura Braun, der Kindheitswissenschaften macht, der auch mit dabei war. Mhm. Und immer wieder man ja auch gemerkt hat, dass sozusagen die wissenschaftliche Arbeit durchaus auch dann wiederum einfließt in die Kunst. Ne? Also dieses Lied Nullsummenspiel über Armut und Kindheit ist ja auch geprägt von seiner Forschung zu Kindheit.
Ja,
Und, genau. Und dass da dieses Wechselspiel durchaus auch funktionieren kann.
Ja, Krapatult meint noch auch, dass irgendwie ihr Song Priority Line, Lane von einem Podcast mit Harald Welzer irgendwie inspiriert war. Über Ungleichheit. Genau, also da gibt es tatsächlich nicht nur in die eine Richtung Bezüge, sondern in die andere auch. Das könnten wir auch lernen.
Genau, dann hatten wir ja auch schon mit Stefan Lessernich und auch mit Arne Körwill, also mindestens zwei, die mir einfallen, die auch Musik machen, also die Wissenschaftler sind, aber die eben auch aktiv Musiker sind. Ja. Also Stefan Lessernich hatte ja diese Institutsband, von der er erzählt hat, und Arno Körwill hat richtig Bands, ne, mit denen er auftritt.
Arno hat Bands, genau. Der macht eigentlich schon, seit ich ihn kenne, immer wieder Musik in unterschiedlichen Formationen.
Genau.
Und auch eine Institutsband. Die haben sich auch in der Wissenschaft, glaube ich, gefunden, da in ihrem Institut in Bremen. Ja.
Ich schicke dir mal meinen letzten Song. Mhm. Weil ich hatte ja drei eigentlich, aber ich hatte mir schon gedacht, dass wir beide Fanny van Dan mitbringen. Da dachte ich irgendwie, das kann gar nicht anders passieren.
Ja, ne?
Aber jetzt der letzte und Skunk & Nancy, wir haben schon drüber gesprochen. Die haben nämlich tatsächlich gerade vor kurzem eine neue Single rausgebracht und die geht so. Artist ist ein Artist.
Ja, wohl wahr. Ein Lied und über das Altwerden in der Kunst, oder? Oder älter werden.
Ja, über das Altwerden in der Kunst. Über das Altwerden in der Kunst als Frau, glaube ich, auch nochmal. Ich glaube, das spielt auch durchaus eine Rolle. Und über das sich treu bleiben ja auch irgendwie.
Ja.
Ne? Also sich weiterzuentwickeln und trotzdem treu zu bleiben. Also nicht dem Strom zu gehen. Ich muss dazu sagen, in der Suki-Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich kurze Zeit danach zu Skunky Nancy zum Konzert in die Kolumbia-Halle bin. Mhm. Und dieses Konzert, also die Frau ist über 60, diese Energie in der Stimme, aber auch die Art, also Skin ist dann ins Publikum gegangen und hat mit dem Publikum Moshpit gemacht. Ohne Bodyguards oder so. Sie ist da einfach rein, hat rumgetanzt wie so eine Irre. Sie haben die ganzen alten Songs gespielt, aber auch ganz, ganz viele neue Sachen. Genau, also das steht erstmal sehr für diese Band, sich treu zu bleiben. Und gleichzeitig aber dieser Song dann auch, der so ein bisschen sagt, ja, und ich werde auch nicht mich irgendeinem Zeitgeist, also wir hatten das jetzt mit Thomas Gottschalk, sich mit dem Zeitgeist anzupassen, aber sie sagt halt, ich werde mich nicht in einem Zeitgeist anpassen, für die ich dann meine Ideale aufgebe. Ja, und sondern für bestimmte Sachen stehen wir. Es gab auf dem Konzert, hat sie darüber gesprochen, dass Faschisten sehr gut darin sind, die Gesellschaft zu spalten und sie in Kleingruppen einzuteilen und dass die einzige Antwort auf Faschismus nur sein kann, zusammenzukommen und dass sozusagen diese zum Beispiel Konzerte genau das sein können.
Ja.
Und hat dann eine relativ klare Position irgendwie bezogen, was ja jetzt auch gerade so ein bisschen on vogue ist, aber was ich finde, was bei Skunky Nancy auch da ganz viel dahinter steckt. Und sie hat dann auch auf Instagram und so immer sehr politische Statements gemacht zu der Politik in UK, aber auch zur Politik in den USA. Genau, das steckt da drin irgendwie auch. Ne? Und ich lasse mir doch jetzt von euch nicht sagen, nur weil ihr jetzt irgendwie wieder Mayonnaise mit Chips mögt, lasse ich mir doch von euch nicht sagen, wie ich zu denken oder was ich zu denken habe, sondern als Artist bin ich da halt frei.
Ja.
Genau, ich fand das einen ziemlich großartigen Song. Den haben sie dann neu gespielt, der war damals noch nicht raus.
Mich lässt es ein bisschen nachdenken über mein Konsumverhalten, auch so ein Kunstthema irgendwie, also so seit Kurt Cobain irgendwie auch sehr groß irgendwie, dass Artists ja auch gemacht werden von einem Markt und dass Kunst sehr vermarktlicht ist und sich an der Nachfrage orientieren und an dieser auch zugrunde gehen können, also wenn sie sich zu sehr danach ausrichten oder wenn sie zu einem Produkt werden, wo sie sich selber nicht mehr wiedererkennen in dem, was sie sein sollen. Und auch, dass sie ihren Zenit irgendwann vermeintlich überschritten haben und zur Seite gelegt werden. Und natürlich hatte ich ja vorhin gesagt, ich suche permanent nach neuer Musik und folge diesem Muster auch ein Stück weit, ne? Indem ich immer wieder nach der neuen Erfahrung suche oder so und nicht nach dem Aufguss von irgendwas anderem. Wobei es natürlich auch etablierte KünstlerInnen gibt oder nicht unbedingt etablierte, aber KünstlerInnen mit einem größeren Oeuvre, die wieder neu sich erfinden können und wo man genauso hingucken sollte. Also immer geht es um diese Vermarktlichung auch. Ne? Ja. Das ist ein Riesenthema.
Skunky Nancy ist ja vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Ne? Also die waren ja sehr, sehr, sehr groß in den 90ern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie davon auch noch immer leben können, dass sie diese extremen, also diese Welterfolge hatten. Aber sie machen halt jetzt die Kolumbia-Halle voll. Ist nicht groß, aber es ist auch, also es ist nicht klein, aber es ist auch nicht mehr groß.
Ja.
Und machen aber da dann ihre Kunst. Ich sehe da jetzt nicht so eine große Weiterentwicklung, wenn ich es gar nicht nennen sie. Ich finde es einfach immer noch gute Musik, aber manchmal frage ich mich, muss man sich weiterentwickeln? Wir hatten ja auch in einer Folge darüber gesprochen, ich glaube mit Nichtzirkel war das auch, ob es so KünstlerInnen gibt, die uns einfallen, die sich immer treu bleiben. Und auch sich dabei auch immer weiterentwickeln. Und ich hatte David Bowie genannt, als eine so eine Figur, die es immer geschafft hat, sich weiterzuentwickeln. Sting vielleicht wäre auch eine Person. Ich finde, dass Dolly Parton eine der am meisten unterschätzten MusikerInnen auf dieser Welt ist, weil sie in 40, 50 Jahren ihrer Karriere mehrere Welthits geschrieben hat und auch immer wieder, also ihre Musik eigentlich nie jetzt ganz anders geworden ist, aber sie war immer wieder da. Also sie hatte dann auch nochmal diesen Hit gehabt, Traveling Through, für diesen Oscar-nominierten Film Transamerica oder so hieß der, glaube ich, den sie dann irgendwie Ende der Nullerjahre nochmal hatte. Aber also es gibt so eine Persönlichkeit, aber es ist auch vielleicht total okay, Skunky Nancy zu sein und jetzt eben die Columbia-Halle nur noch voll zu machen. Mhm. Und dann dahin zu gehen und das Publikum ist dann eben auch zum größten Teil jugendlich in den 90ern gewesen.
Mhm. Ja. Und das dann auch trotzdem so zu behaupten, ein Artist ist ein Artist. Genau.
Und dann gibt es aber keinen Grund, irgendwie sich dann über Anchi Agu lustig zu machen und zu sagen, das ist jetzt irgendwie die Jugend von heute, die jetzt irgendwie bescheuerte Musik hört. Nein, das ist halt die Musik, die man heute hört.
Absolut. Aber genau.
Da sind einige tolle Textzeilen drin, wo man echt nochmal so genauer reingehen könnte. Also ich fand das mit dem Changing Up Like British Weather ziemlich cool, aber ne, also wo sie auch darüber singt. Because your stupidity is raised above your principles. Also da sind so ein paar sehr, sehr schöne Spitzen auch in diesem Song. Ich finde, es lohnt sich, den ein paar Mal sich anzuhören.
Auf jeden Fall. Also der Song und die Band hat nach wie vor was zu sagen. Ich habe jetzt noch einen Song dabei, der jetzt ein bisschen weggeht von dieser unmittelbaren Erfahrung, mit KünstlerInnen gesprochen zu haben, sondern der eher zeigt, was Kunst kann und uns SoziologInnen in unserer Gesellschaftsanalyse in die Schranken weist. Der ist 10 Jahre alt.
Den hast du jetzt sehr groß angekündigt. Ja,
der wird dir gefallen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich teile ihn mal.
So, das heißt, ja, den kennt. Oh, das ist ja mit Edgar Wasser zusammen, ne? Ja, den kenne ich natürlich. Ich gehe zur Mine zum Konzert.
Ja. Na, das lassen wir uns erstmal nochmal kurz hören.
Ja.
Fliegende Untertassen schweben auf die Erde herab. Alles begann mit diesen Lichtern über den Dächern der Stadt. Mama, was ist das? Ein Flugzeug, das kennst du doch, Schatz. Aber dann wurden es immer mehr Lichter, je später die Nacht. Irgendwas stimmt nicht. Und sie knipsten den Fernseher an. Bilder von Panzern und Soldaten mit Gewehren in der Hand. Die Experten sagten, das wäre die letzte Instanz für den Fall, dass man keinen friedlichen Kontakt herstellen kann. Beim Lärm der dritten Explosion war dann jeder hellwach. Ohren zerberstender Krach, Feuerwerke am Himmel, so grell als wäre es Tag. Raketen detonieren, blinkende silberne Scheiben gehen im Brand und regnen herab. Am Anfang dachten wir noch, wir wären die Gewinner der Schlacht. Dann stiegen die Außerirdischen aus ihrem brennenden Wrack und es ging bergab. Sie versklavten die Menschheit in 10 Tagen. Unzählige Leichenberge lagen gestapelt auf den Straßen, bewaffnet Gestalte mit bestialischen Tentakeln. Bewachten die Gefangenen in KZ-artigen Zeltlagern. Und am Tag der großen Exekution versammelten sich alle Aliens und sangen einen Song und der ging so.
Ich bin wie du, du bist nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt ich muss, jetzt Schuss. Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach ich dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt ich muss, jetzt Schuss. Was ist das für ein Empfang? Was fangt ihr damit an? Ich bin nur hergekommen, um mich auszuruhen. Plötzlich überall Lichter. Was ist da laut, was spricht da? Ihr seht anders aus als ich. Jungs, das wird mir zu gefährlich. Ihr schießt mich runter und ich wehr mich nur. Dann heißt es du oder ich. Ja, dann entscheide ich mich für mich.
Hey. Ja, Mine und Edgar Wasser.
Ja. Wie fast alles, was Mine anfasst, ein Meisterwerk.
Ja. Ja, ja. Das ist, Mine ist ja auch tatsächlich für Perfektion bekannt und ja. Hört auch nicht auf, bevor nicht der letzte Ton irgendwie sitzt. Ja,
ja, wie so eine Vorlesungsreihe über Menschheitsgeschichte, die immer wieder auf die Interaktionen von Individuen und Kollektiven sich rückbesinnt. Die ganze Zeit im Text, ne? Also er singt ja auch davon, vom Kollektivsein und Fremdheit und Verbundenheit. Wir haben gerade gestern bei uns in unserem Projekt diskutiert, so eine Aussage von Pierre Bourdieu, dass nichts, jetzt müsste ich den rauszitieren, aber dass nichts weniger verstört als die Anwesenheit von Fremden im direkten physischen Raum. Also ne, das ist irgendwie von 1991 über den physischen, sozialen und kollektiven Raum.
Könnte auch von Simmel sein, aber klar.
Könnte auch von Simmel 100 Jahre davor sein. Ein toller Song. Ganz steckt ganz viel drin.
Ja, also das ist irgendwie, als Kolumbus in Amerika ankam, zückte er seine Knarre und sagte dann zum Indianer, in Anführungszeichen, ich bin wie du bist nur etwas anders, ich verstehe dich nicht, ich bin nur hier gelandet, ich habe Angst vor dir, deshalb mache ich dich kaputt. Jetzt Schluss jetzt, ich mache jetzt Schuss.
Ja.
Da ist die Möglichkeit zur Verständigung eigentlich vorhanden, aber Angst und Fremdheit, wechselseitige Furcht führen dazu, dass man sie nicht ergreift. Und das fängt halt an mit Aliens und endet bei der Entdeckung Amerikas durch.
Ja. Bei diesem Song habe ich zwei Assoziationen. Der eine ist, also das ist wirklich einer meiner Lieblingssongs, der läuft sehr, sehr oft nicht im Radio, sondern im Auto. Also im Radio, im Autoradio, wenn meine Familie auch mit
dabei ist. Im Radio wäre schön, ja.
Ja. Wobei, was weißt du schon von Mine, auch im Radio gelaufen ist, tatsächlich. Und auch ein paar andere Songs, aber der leider nicht so oft. Und unter anderem aufgrund dieses Songs, glaube ich, hat mein Sohn dann so eine etwas misanthrope Art entwickelt, auf die Welt zu schauen, weil er diesen Song, glaube ich, ziemlich gut verstanden hat, worüber die da singen. Ich mich öfter mal frage, ob man schon alle mögliche, auch Musik, schon mit seinen Kindern hören sollte. Also der ist so, damals war er so 8, als das losging, als er angefangen hat, diesen Song zu hören. Weil der nämlich so ein bisschen diese Einstellung entwickelt hat, dass wir Menschen ganz schön schlecht zu dieser Erde sind und auch ganz schön schlecht zueinander sind. Und eigentlich so eine, er sagt dann immer wieder, so eine Spezies sind, die, also er sagt jetzt eine Spezies, aber er sagt halt immer, Menschen sind halt eigentlich ziemlich schlecht, sich zerstören ihre eigenen Lebensgrundlagen.
Ja.
Und er einerseits so denkt, wow, also er denkt jetzt so ein 10-Jähriger darüber nach, aber es ist ja auch irgendwie so eine eher pessimistische und misanthrope Einstellung auf die Welt, was ja vielleicht jetzt gar nicht so zu wünschen wäre. Auf der anderen Seite ist ja nichts davon, was in diesem Song steckt, unwahr. Also es ist einfach eine Beschreibung der Situation. Man bräuchte jetzt vielleicht so einen Song, der auch die gelingenden Begegnungen und Interaktionen beschreibt, die es ja auch gibt.
Eigentlich wobei jeder
Liebessong ja zum Beispiel wäre vielleicht so zum Beispiel so funktioniert oder so Partysongs oder so. Also es gibt ja auch gelingende Interaktionen zwischen Menschen, sogar relativ häufig im Alltag.
Ja, das stimmt. Ich hatte noch einen anderen Song, der vermeintlich ähnlich wäre, aber gar nichts von so hochgestochener Gesellschaftsanalyse und Kritik sozusagen so direkt enthielt. Irgendwie waren eigentlich drei Sachen. Ich hatte Mine und dann ganz Sachen, die gar nicht damit zusammenhängen, nämlich Andamorts und Annenmai Kantereit. Und Mine ist quasi vielleicht ein bisschen so eine Generation davor, Gesellschaftsanalyse, Kritik, ein Verzweifeln daran und auch eine gewisse Aussichtslosigkeit. Also wir können es versuchen, aber eigentlich ist der Mensch ein verkommenes Wesen so. Und dazwischen lag dann irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, immer mal wieder so Aufbäumen irgendwie, weiß ich nicht, Sommer der Migration oder Fridays for Future oder so. Und dann aber auch immer wieder so ein Zurückfallen. Und dann gibt es so eine Musik im Anschluss an Mai Kantereit, die immer noch bekannter und immer neue Blüten und immer neue KünstlerInnen auch hervorbringt, die so gar nichts mehr will, vermeintlich. Ich habe das am Anfang total schrecklich gefunden und das so mich davon abgegrenzt wie Thomas Gottschalk vielleicht und gesagt, oh Gott, was sollen diese schlaffen jungen Leute?
Genau, bei Radio 1 im Soundcheck gibt es immer häufiger die eine, die immer sagt, diese weinerlichen jungen Männer, die hat sie so ein bisschen über.
Ja, genau. Und und dann kam aber Andamorts und hat das für mich in so eine linksalternative Coolness übersetzt und macht aber auch nicht viel mehr als diese weinerlichen jungen Männer, als das wiederzugeben, aber mit einer gewissen Attitüde. Und dann dachte ich irgendwie, naja, was willst du auch? Also dieses ganze Engagement und dieses ganze das Versuchen und irgendwie aus der Welt irgendwas rauszupressen und aus dem eigenen, was irgendwas bringt, führt ja ebenso zu keinem Ziel. Und vielleicht ist es auch nur ein Zeugnis unserer Zeit, zu sagen, ich stelle mich ein Stück zurück. Ich erwarte hier nichts. Ich erfülle auch nicht eure Erwartungen an mich. Aber ich werde mich jetzt hier nicht in die erste Reihe stellen mit einer Fahne in der Hand und sagen, wo es lang geht. Weil das kann mir keiner sagen, das kann mir auch keiner glaubhaft vermitteln. Ich nehme mich ein Stück weit zurück und besinne mich auf meine eigene kleine kontrollierbare Welt. Das kann man jetzt irgendwie spießbürgerlich nennen, da kann man sich komisch drüber erheben oder so. Aber irgendwie trifft es auch einen Nerv.
Es ist so eine sehr hedonistische, postmaterielle... Also man würde all diese KünstlerInnen und diese ganze Musik würde ich halt diesem postmateriellen Milieu zuordnen.
Und trotzdem ist es aber verzweifelt.
Die dann halt irgendwie zu 30% die Grüne wählen und also weder links noch rechts irgendwie einen großen Ausschlag haben. Und dann verkauft sich gerade das Zarte ja sehr gut, ja. Und gleichzeitig, ich glaube, das muss man ja mal mitdenken, es ist ja auch dann immer Markt. Mhm. Und ich finde dann schon, dass es schon wichtig ist, da genauer hinzugucken, ob die dann vielleicht doch nicht, aber auch, also an meinen Kantereit sind ja auch politisch als Band, nicht, vielleicht nicht in ihren Texten, aber als Band ja schon. Zartmann ist ja jetzt so einer, der so total gehypt wird, weil er auch mit Ed Sheeran zusammen jetzt gerade einen viralen Hit hatte.
Echt, ja?
Der aber auch ganz klar sich gegen Nazis ausspricht. Ich muss auch an Tokyo Hotel denken, der Bill Kaulitz, der mit Kraftklub zusammen diesen 4x4 Lada Niva Song gemacht hat, der eine ganz klare politische Botschaft bringt und wo sie halt sagen, wir sollten so leben, wie Franz Josef Strauß es gehasst hätte. Und das ist dann Bill Kaulitz, ne, dem ich jetzt irgendwie erstmal gar keine politische Haltung groß zugeordnet hatte. Also es ist dann vielleicht irgendwie Markt und dann würde ich immer so ein bisschen fragen, wie positionieren sich die eigentlich? Tatsächlich, das habe ich vorhin auch nicht mehr sagen können, auch Shirin David, finde ich, ist ja so ein Beispiel, die ja dieses sehr coole Streitgespräch mit dem schon erwähnten Thomas Gottschalk hatte, wo Thomas Gottschalk sagte, du siehst ja gar nicht aus wie eine Feministin. Ja, und wo sozusagen in sein Weltbild einfach nicht passt, dass eine Feministin eben so aussieht wie Shirin David und dass sie vielleicht nicht in ihrer Musik den Feminismus immer lebt, aber als Person eben doch so. Ja, und dass man durchaus Feministin sein kann. Und vielleicht dann eben halt so Party-Hip-Hop macht.
Ja, also was ich sagen wollte, ist sozusagen, ich glaube, wir älteren Herren, die wir jetzt hier sitzen, unterschätzen das ein Stück weit.
Das ist sozusagen der Zirkelschluss zu unserem Anfang dieser Folge. Das ist unsere Aufgabe, zumindest als Wissenschaftler und eben auch dann für die Musikerinnen, als Musikerinnen, dafür immer offen zu bleiben. So, und das nicht normativ zu betrachten. Also jetzt in der Idealvorstellung von Forschung eben jetzt nicht normativ drauf zu gucken, sondern es erstmal wirklich verstehen zu wollen.
Ja, um als dann, soziales Phänomen, als ein Ausdruck. Genau.
Ich würde gerne zu diesem Alien-Song meine zweite... warum der Song mich auch total abholt, ist, es gibt diese zwei großartigen Science-Fiction-Filme. Der eine heißt Contact mit Jodie Foster, wo es um den Erstkontakt mit Aliens halt geht. Und die Aliens schicken in dem Film so ein Signal und irgendwann encoden sie dieses Signal. Und dieses Signal ist halt die Rede von Adolf Hitler 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin. Und dann glauben sie, dass die Aliens halt feindlich sind. Es stellt sich dann halt heraus, sie sind nicht feindlich, sondern das ist einfach nur das erste Signal gewesen, was es überhaupt in den Weltraum geschafft hat, weil es so ein starkes Fernsehsignal war. Und dann geht es nämlich um die Frage, wer nimmt denn den Kontakt jetzt mit den Aliens auf in den USA? Eine religiöse Person oder eine Wissenschaftlerin? Mhm. Und die USA entscheiden sich für die religiöse Person und sagen, nee, da müssen schon Christen dann sein. Und dann 20 Jahre später dieser großartige Film Arrival mit Amy Adams, wo auch Aliens auf die Erde kommen und wo dann Amy Adams eine Linguistin ist, die, weil die Aliens überhaupt nicht in irgendeiner Form so kommunizieren wie wir durch Sprache, als Menschen durch Sprache, sondern durch Signs, also durch Zeichen, die so im dreidimensionalen Raum sich bewegen. Und wo man sogar tatsächlich erstmal, also dieser Film sehr schön zeigt, dass man sich diese Zeit nehmen muss, wissenschaftlich zu verstehen, wie diese wie die eigentlich kommunizieren. Und also, ne, da, also da, da, das finde ich in diesem Song so schön. Da, also, sie machen es ja so ein bisschen, sie brechen es ja runter auf dieses, wir sind uns fremd und deswegen aus der Angst vor dem Fremden greifen wir zu Gewalt. So, aber es gibt ja noch diesen Schritt dazwischen, den ernsthaften Interesse an Kommunikation.
Ja.
Und das, also das fehlt in dem Song so ein bisschen, aber das wäre...
Na, das wird da angedeutet, als Möglichkeit, angedeutet, die nicht ergriffen wird. Ja.
Genau, aber das wäre, glaube ich, genau dieses, sich Zeit zu nehmen, etwas wirklich verstehen zu wollen. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder dabei, bei Musik und bei Wissenschaft und Kunst, weil ich glaube, beide Genres können das. Also ja. wir können uns die Zeit nehmen, etwas wirklich verstehen zu wollen, und nicht schon normativ vorab etwas zu bewerten.
Und deshalb sind eben KünstlerInnen nicht überflüssig.
Sind sie nicht überflüssig und deshalb können sie auch so viel über Gesellschaft sagen. In diesem Song, ich habe lange überlegt, ob ich ihn mitbringe und ich wollte ihn eigentlich, ich habe jetzt noch einen Song zum Abschluss
vielleicht. Ich weiß, naja.
Und ich habe lange überlegt, ob ich ihn mitbringe und ich wollte ihn eigentlich für unser Jahres-Rap Wrapped Up machen. Aber er liegt mir so, ich höre ihn wirklich teilweise mehrfach am Tag. Ich mache ihn mir immer wieder an. Und ich schicke ihn dir jetzt mal. Denn in Aliens wird etwas auch erwähnt, was ich finde, was auch gerade aktuell eine große Bedeutung hat. Und nämlich die Frage nach, ich war letztens bei einem Vortrag. Es ging um die Situation in Gaza. Und der Vortragende, ich stell das in die Shownotes. Ich war nicht mit allem einverstanden, was dort besprochen wurde, aber ein Aspekt fand ich sehr spannend. Es ging nämlich darum, wie sehr man in Israel, also es wurden Umfragen zitiert, und es ging um die Frage, wie sehr man in Israel, wenn man Leute fragt, wie sehr man den anderen, also den Palästinensern, Menschlichkeit zugesteht oder eben nicht. Hm. Und ungefähr 51% der Israelis haben gesagt, nein, da gibt es keine Menschlichkeit bei den Palästinensern. Wenn man jetzt sozusagen innerhalb der israelischen Gesellschaft noch abzieht, dass ja nicht alle Menschen, die in Israel leben, jüdischen Glaubens sind und sich als jüdische Israelis verstehen, ist das eine sehr große Zahl. Und die gleichen Umfragen unter sehr schwierigen Bedingungen, sozialwissenschaftliche Forschung funktioniert in Palästina unter schwierigen Bedingungen, hat man ähnlich hohe Zahlen in Palästina gefunden zu der Aussage, ob Israelis noch Menschen sind, Humanity haben. Hm. Das hat mich sehr umgetrieben, weil es das nämlich genau da auch drinsteckt, ob man den jeweils anderen Menschlichkeit zugesteht. Und das ist eine sehr relevante Frage für die Frage, ob man dann die Menschenrechte einhalten will. Das hat mich sehr umgetrieben, darüber nachzudenken, wie ist das eigentlich und wie ist das so generell in unseren modernen Gesellschaften. Bewegen wir uns auch gerade auch in Deutschland wieder immer stärker in diese Situation hinein, wo man Menschen nicht mehr zugesteht, Menschen zu sein, und sie fängt an, sie mit Tieren zu vergleichen oder ihre Existenz zu revidieren. Es gab ja diese Aussage von Robert Habeck im Wahlkampf, im Deutschlandfunk Live-Interview, wo er gesagt hat, ja, die Leute, wir brauchen die Migrantinnen, die hier arbeiten, die brauchen wir, die anderen müssen dann halt gehen. Mhm. Also wo sozusagen dieses Einteilen von Nützlichkeit von Menschen und Nichtnützlichkeiten von Menschen bis weit in die grüne Partei sozusagen schon vorgedrungen ist. Und all das wissend, habe ich das jetzt hier schon reingemacht?
Ja, ich habe schon.
Mach doch mal diesen Song an. Es ist einer der, ich finde, der großartigsten Songs unserer Zeit von Ebo, Free.
Ich glaube nicht, dass irgendwer noch schweigen kann. Trau nicht mehr, weil ich keine Tränen zum Weinen hab. Lauf ohne Licht, vertraue auf den nächsten Tag. Kenn den Weg, kenn die Schritte, rutsch ich aus, gibt keine Mitte. Ja, ich weiß, es war nicht leicht von Anfang an, doch irgendwann hat irgendwer auch einfach angefangen. Das ganze Land ist gerade ziemlich angespannt. Und ich schwör, ich hab noch nie so fucking Angst gehabt. Ich seh die Bullen meine Freunde schlagen. Ich seh auf dem Beton Träume platzen. Ich lese die Zeitung nicht mehr. Es geht ihnen nur drum, wie sehr sie uns hassen, wie sehr sie uns spalten. Frage mich, sah es hier auch einmal anders aus? Vor NSU, vor Hanau und dem Holocaust. Frage mich, ob du für deine große Einigkeit einfach noch ein paar mehr Leichen brauchst. Meine palästinensischen Freunde sind alle am Ende. Meine jüdischen Freunde, sie trauern mit Denks. Meine kurdischen Leute sind dauernd am Kämpfen. Und meine schwarzen Freunde suchen immer noch Verständnis. Alle anderen Freunde sind irgendwo dazwischen. Wir fühlen das Gleiche, doch trauern im Stillen. Mir fällt das Lachen schwer, uns geht's allen beschissen, ja. Uns geht es allen beschissen und wir leben hier, wo unsere Trauer nichts wert ist. Wo unser Schmerz ihr größtes Werk ist. Wo alles, was wir gerade sagen, alles, was wir gerade machen, alles immer nur verkehrt ist. Wo der Druck nach rechts kein Druck, sondern ihr Platz ist. Wo der Hass auf uns ihre größte Macht ist. Wo Menschen ertrinken und wenn sie es doch noch schaffen, schafft es dieses Land, sie kaputt zu machen. Ich halte dich aus, komm auf dich raus aus meinem Loch. Vom Krieg auf den Straßen zum Krieg in meinem Kopf. Die Politik so stolz auf ihre Demokratie. Doch keiner dieser Laus macht seinen Job. Hoffnung fühlt sich gerade an wie ein leeres Wort. Doch hoffnungslos zu sein wäre mein eigener Tod. Wir schreien Free Lena, Jinji, Anazadi. Free Kurdistan, Free Kongo, Free Sudan, Free Palestine. Free my people. Free my people. Free my people. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Sie sagen nie wieder,
Gänsehaut.
Doch es passiert wieder.
Hm? Gänsehaut, sage ich.
Ja, also ich finde, dass dieser Song für alles steht, was wir heute so ein bisschen besprochen haben, nämlich die Kraft von Kunst. Ich finde, dass es in jeder Hinsicht ein Meisterwerk ist, weil es sich so aufbaut. Es wird ja, es gibt ja immer noch eine nächste Stufe der Intensität. Es ist textlich punktgenau. Ja, also auch sich wirklich in diesen 200 Minuten die Mühe zu machen, die Komplexität, was ja immer so behauptet wird, ne, dass man irgendwie die großen Konflikte der Welt nicht irgendwie, dass es zu kompliziert ist. Sie schafft es wirklich, diese Komplexität auch irgendwie dazustehen, allein durch diese Textzeile, ne? Meine palästinensischen Freunde, meine jüdischen Freunde, meine kurdischen Freunde, meine schwarzen Freunde. Und dann in so einem Universalismus zu enden und zu sagen, free my people, also ne, sozusagen diese universellen Werte von Menschenrechten klarzumachen. Und dann aber nochmal zu sagen, und dieses nie wieder, diese deutsche Lebenslüge so ein bisschen, also wenn man jetzt an Max Czolliks Arbeit im Versöhnungstheater und so denkt, dann nochmal so an den Ende zu packen und zu sagen, hier, also es ist jetzt. Und dann ja auch noch, und das hat mich sehr an Aladin Amerfalani...
Sie sagen nie wieder, doch es passiert wieder. Das, was genau, am Ende wiederholt wird.
Genau, immer wieder und es passiert schon wieder. Was übrigens auch... auch die Enkelin von Mevlüt Genç zum 30. Jahrestag von dem Anschlag in Solingen gesagt hat, dass wir seit Solingen immer wieder davon sprechen, dass es nie wieder passieren darf und dass es aber immer wieder passiert ist, NSU und Hanau und so weiter. Und dann diese Textzeile, die mich sehr an Aladin Öfalani auch erinnert, es ist gerade sehr schwer, hoffnungsvoll zu sein, aber die Hoffnungslosigkeit wäre mein Tod. Also um alles auch wirklich reinzustecken. Ne? Also man könnte ja aus diesem Song rausgehen und sagen, es ist die Menschen kriegen es sowieso nicht mehr hin, aber das kann aber nicht die Lösung sein. Ne? Ja. Die Hoffnungslosigkeit wäre mein eigener Tod. Also ein ganz großer
Kunst,
Song.
Ist Kunst damit nicht auch die Möglichkeit, irgendwas zu tun? Wenn man sonst nichts tun kann. Also der Hoffnungslosigkeit Ausdruck zu verleihen, der Verzweiflung, in der Religion würde man eine Kerze anzünden und die steht dann für was. Und die sieht jemand anders und kommt dazu und zündet auch eine Kerze an und dann brennen da halt viele Kerzen und man weiß, man ist irgendwie nicht allein. Und über Kunst schaffen wir uns, das uns dann zu verbinden, auch wenn die großen Konfliktlinien in der Welt als unüberbrückbar scheinen oder als, also einfach die Vernunft nicht eintreten mag und man selber doch kein, also man kann schreien, man kann protestieren, man kann alles Mögliche machen, doch es passiert wieder.
Ja. Also das wäre jetzt sozusagen die Durkheim-Diskussion, ne? Durkheim der Religion als das verbindende Element der Gesellschaft in vor 100 Jahren gesehen hat und vielleicht ist Kunst die letzte Bastion des Verbindenden, Gesellschaftsverbindenden. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast ja schon mal erzählt, wenn ich dann zu Konzerten von iLiver gehe, die ja nun überhaupt gar keine politische Musik macht, die dann aber eben irgendwie...
wo die Verbindung ganz, spürbar ganz, ist, ganz offensichtlich.
Auch ganz viele Leute in so eine Uber-Arena bringt. Ich habe jetzt gestern hab ich gesehen, Lady Gaga hat noch Tickets in der Uber-Arena für 150 Euro die billigsten. Mhm. Bin aber trotzdem kurz davor, da mal einen Klick zu setzen, weil Lady Gaga hatten wir auch schon, die hatte ja Jana mitgebracht, Jana Günther, und da gibt es ein paar sehr, sehr gute Songs. Das ist wirklich viel mehr als nur so Party und Popmusik, sondern da ist ganz, ganz viel auch Haltung dahinter. Ja, vielleicht ist das so. Ja. Vielleicht ist Kunst das verbindende Element der Gesellschaft.
Ja. Ich hab
die uns retten kann über den Faschismus.
Ich kann auch noch einen Song reinschummeln, der vielleicht ganz gut geeignet ist, um hier rauszufaden. Okay. Ich hatte nämlich zwei von Fanny van Dan auf dem Zettel, nämlich das eine, Künstler sind nicht überflüssig, und das andere war das traurige Arschloch. Weiß nicht, ob du den präsent hast.
Oh nee, den habe ich nicht präsent.
Ein trauriges Arschloch steht drüben am Zaun, hat es jemand vergessen, hat es jemand verhauen, und jeder fragt sich im Vorübergehen, muss so ein trauriges Arschloch wirklich da stehen? Und am Ende...
Ich finde hier nur einen Song von den Toten Hosen.
Ah ja, also ist auf dem Album von Fanny van Dan Info 3 drauf. Muss irgendwie frühe 2000er vermutlich sein. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher.
Trauriges Arschloch.
Und das ist... am Ende stellt sich raus, jetzt spoilere ich das, aber ist egal, wir leiten damit jetzt aus. Sprechen nicht mehr drüber, dass es nur eine Arschlochskulptur ist. Und alle laufen daran vorbei und jeder fragt sich, was soll das? Was macht dieses Arschloch da? Und es steht da im öffentlichen Raum, und warum kümmert sich keiner? Alle sind völlig verwirrt. Dann merken wir, es ist ja nur eine Arschlochskulptur. Und denken darüber nach, was das soll. Also, das ist ein Lied über Kunst eigentlich. Was sie in uns auslöst. Und manchmal ist es, glaube ich, auch einfach nur Irritation, ein Weg von diesem, aus unserem Trott uns rausziehen.
Dann ist das jetzt unser Rausschmeißer.
Dachte ich so.
Wir sagen Tschüss an euch. Danke, dass ihr zuhört. Immer wieder der Aufruf, schreibt uns, liked uns, macht uns Vorschläge. Wir starten ab September mit der neuen Staffel. Die nennt sich Stadt, Land und Raum. Also wir laden uns ForscherInnen ein, die sich irgendwie mit Stadt, Land, Dorf oder Räumen, also öffentlichen Räumen, beschäftigen. Und Daniel Mullis hat uns schon zugesagt. Ich freue mich schon sehr für die erste Folge. Und jetzt enden wir mit
Fanny van Dan, trauriges Arschloch.
Und dieses Arschloch hat gar nichts an. Und warum hat es keine Gänsehaut? Warum wirkt es so teilnahmslos? Warum schämt es sich nicht wenigstens? Und warum sind die Augen so groß? Ein trauriges Arschloch steht drüben am Zaun. Hat es jemand vergessen? Hat es jemand verhauen? Es blutet nicht und es hat nichts an. Man kann auch nicht sagen, Frau oder Mann. Und jeder fragt sich im Vorübergehen, muss so ein trauriges Arschloch denn wirklich da stehen? Was denkt dieses traurige Arschloch? Was will es denn von mir? Will es Kleingeld oder Alkohol? Was sucht so jemand hier? Ich geh zu ihm hin, es bewegt sich nicht, die super coole Tour. Jetzt sehe ich es erst, es ist ja nur eine Arschlochskulptur. Ich fasse sie an, alle Achtung, scheint irgendein Kunststoff zu sein. Ja, so etwas von lebensecht, da fällt einem echt nichts mehr ein. Und ich gehe nach Hause und weiß nicht, War es Wirklichkeit oder Traum? Oder war es die versteckte Kamera? Oder Kunst im öffentlichen Raum? Ein trauriges Arschloch steht drüben am Zaun. Hat es jemand vergessen? Hat es jemand verhauen? Es blutet nicht.